Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, liebe Freunde, liebe Gäste, heute am Ostertag herzlich willkommen und Gottes Segen zum Hören. Zum Hören der Geschichte aus Johannes 20, die Grundlage für die Osterpredigt ist. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab hinein und sieht zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo der Leichnam Jesu gelegen hatte. Und die sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geht aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und was er zu ihr gesagt habe. Amen. Wie ich vorhin schon angedeutet habe, liebe Schwestern und Brüder, in vielen Kirchgemeinden unserer Region beginnen die Ostergottesdienste heute früh, noch halb in der Nacht, auf dem Friedhof. Unsere Erlösergemeinde hat gestern Abend 22 Uhr Osternacht gefeiert. In unserer Kranzhaler Zeit haben wir das ein paar Mal mit den lutherischen Geschwistern zusammen erlebt und die Erinnerung daran ist mir noch heute wichtig. Aber natürlich auch das heftigst loderndste Osterfeuer konnte nicht und kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir an einem Ort der Toten waren. Der Friedhof ist nun mal die letzte reale, uns zugängliche Station im Blick auf Menschen, die von uns gehen mussten. Auch die eben gelesene Ostererzählung aus dem Johannesevangelium beginnt mit einem Friedhofsbesuch. Maria aus Magdala geht zum Grab, in das man den gekreuzigten Jesus gelegt hatte. Sie will allein sein mit ihrer Trauer um einen lieben Menschen, um einen Menschen, der ihr alles bedeutete und dessen Tod sie nicht annehmen kann. Jesus hatte aus Maria Magdalena, so lesen wir in der Heiligen Schrift, einen neuen Menschen gemacht. Der Evangelist Lukas berichtet, Jesus habe 7 böse Geister aus ihr ausgetrieben. Wir verstehen das heute so, dass Jesus sie von einer tiefen, schweren seelischen Krankheit geheilt hatte. Und danach war sie bei ihm geblieben. Sie war ihm nachgefolgt. Durch ihn hatte sie neuen Lebensmut gewonnen und ein lohnendes Lebensziel gefunden. Aber nun kam ja schon der 3. Tag seines Todes. Und danach ist alles vorbei. Darum geht sie nun zum Grab, genauso wie wir zum Grab eines geliebten Menschen gehen. Und sie ist völlig am Ende. Innerlich total leer. Es heißt, Maria stand draußen am Grab und weinte. Ach, wäre doch nur ihr Meister noch da. Die Erinnerung an Jesus und ihre Tränen helfen aber nicht wirklich. Erinnerungen holen uns Menschen ins Gedächtnis zurück, ja, aber eben nur ins Gedächtnis. Nicht real. Und das ruft ja die Schmerzen bei uns hervor. Während sie nun weinte, beugte sie sich vor in das Grab. So steht es hier. Sie beugte sich, sie krümmte sich in das Felsengrab und schaute mit verweinten Augen dorthin, wo der tote Jesus lag, aber das Grab war leer. Jesus ist einfach nicht mehr da. Dass ihr Meister einmal so etwas angedeutet hatte, über ein kleines, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals über ein kleines, dann werdet ihr mich sehen, das war wohl den Jüngern ein Rätselwort geblieben. Was nun? Als Christen meinten wir doch immer, die Tatsache des leeren Grabes sei der schlagende Beweis dafür, dass Jesus auferstanden ist. Logisch. Aber Maria erfährt das eben nicht so. Ihre Tränen werden deswegen nicht gestillt und ihre Seele beginnt nicht aufzuleben. Warum nicht? Auf unserem Weg zur Osterfreude heute Morgen kann das bedeuten, allein dadurch, dass ich eine Tatsache anerkenne, also das leere Grab, kommt die Osterfreude nicht unbedingt schon zum Durchbruch. Kommt es nicht zum Anfang eines Osterglaubens. Tatsachen sind wichtig, natürlich, keine Frage, aber sie sind Kopfsache. Und erleichtern mir den Glaubensschritt nicht automatisch und können erst recht nicht an die Stelle des Glaubens treten, an die Stelle meines eigenen Vertrauens auf Gott. Auch Maria überzeugt allein die Tatsache des leeren Grabes noch nicht, obwohl es hier ausdrücklich heißt, sie habe im Grab zwei Engel in weißen Gewändern sitzen sehen, einen beim Haupt, den anderen bei den Füßen. Die sagen, Frau, was weinst du? Das heißt, selbst so Wunderbares wie Engel helfen dem fragenden und suchenden Menschen im Entscheidenden nicht unbedingt. Maria bleibt so leer und so traurig wie zuvor. Sie weint weiter. Schließlich eher aus Verzweiflung, denn aus Glauben wendet sie sich vom leeren Grab und den Engeln ab, wendet sich um und sieht plötzlich Jesus dastehen. Aber sie wusste es nicht. Sie wusste nicht, dass es Jesus war. Da steht der Auferstandene vor ihr in seiner von Gott ganz und gar erneuerten leiblichen Gestalt, doch Maria in ihrem Schmerz, in ihrer Ratlosigkeit und Fixiertheit auf die Tatsache, dass sowas gar nicht sein kann, erkennt ihn nicht. Sie kann ihn auch gar nicht erkennen. Von ihr aus ist da auch nichts zu machen. Nur Unverständnis, nur Zweifel ist in ihr. Im Moment scheint es eher so, als spielte der Auferstandene mit ihr Verstecken. Sie hört nur, wie der Mann sagt, Frau, was weinst du, wen suchst du? Und weil sie meint, es sei der Gärtner, sagt sie zu ihm, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wohin, damit ich ihn holen kann. Liebe Gemeinde, mir scheint diese Szene am Ostermorgen geradezu ein Paradebeispiel zu sein, wie es ist, wenn wir nur in unserem Gesichtskreis bleiben, in unseren Gedanken, in unserer Trauer, im Schmerz, den wir uns gewissermaßen auch selber zufügen, indem wir die Erinnerung an den Gräbern pflegen und damit andauernd auf die dort liegenden Tatsachen starren und zu wenig darauf gefasst sind, dass Gott unsere Mauern und Gesichtskreise sprengen will und kann. Ich denke fast, wir können darin eins unserer großen Lebensrätsel abgebildet sehen. Wir Menschen erwarten immer alles nur von uns. Wir trauen nur uns selbst, haben unsere Bedenken, unsere Ängste, die natürlich aus unseren Erfahrungen herrühren. In unserer Welt ist das einfach so. Und wenn wir ehrlich sind, gilt das oft auch für die christliche Welt, also für Glaubensdinge. Ich bin in Elternhaus und Gemeinde groß geworden oder damit groß geworden und habe es mir demzufolge auch oft anhören müssen. Du musst es tun. Du musst dich entscheiden. Du musst das Heil annehmen. Du musst selbst zeigen, dass du der Liebe Jesu würdig bist und so weiter. Natürlich ist das auch richtig und doch falsch zugleich. Denn an Maria sehen wir, dass nicht einmal sie den Auferstandenen erkannt hat. Vielleicht ist die Erfahrung der Maria Magdalena der Punkt, an dem wir es uns wieder klar machen müssen, dass von Jesus Christus für uns Menschen Erreichte am Kreuz und Auferstehung ist keine Ware, keine Heilsware, kein Heilsprodukt, das dort auf dem Hügel Golgatha und im Grab des Ratsherrn Josef von Arimathea produziert wurde, das dort entstanden ist und danach durch die Jahrhunderte hindurch von der Kirche zur Übernahme feilgeboten wurde. Wir merken es schon. Das entscheidende Augenmerk liegt wieder auf dem Tun des Menschen. Er muss es für wahr halten, er muss es annehmen, er muss es konsumieren und gerade an der Stelle entstehen die quälenden Fragen, ja Zweifel. Habe ich mich auch wirklich ernst genug entschieden für Jesus? Habe ich es wirklich angenommen, was er mir anbietet? Habe ich von dem Heilsglauben ausreichend abbekommen? Oder was müsste ich noch tun, dass ich für Jesus auch würdig bin? Und was passiert, wenn ich meiner einmal getroffenen Entscheidung nicht mehr so gewiss bin wie einst, wenn sich Glaubensroutine eingeschlichen hat? Ist dann das Heil noch bei mir oder habe ich es längst wieder verloren? Ich verstehe das sehr gut. Genau das waren einmal meine bangen Fragen als Jugendlicher. Und noch heute werde ich munter, wenn Geschwister im Gespräch durchblicken lassen, wo sie sich noch anstrengen und noch verbessern müssen. Anstrengen. Sind das nicht auch die Fragen eines Martin Luther und John Wesley gewesen, mit denen sie sich herumgequält haben? Damit aber bleiben wir letztlich bei uns selbst. Dann irren wir zweifelnd umher, ohne im Glauben gewiss zu werden. Und dann gibt es Christen, die von einer Gemeinde zur anderen laufen, die suchen und suchen und nirgends geistlich befriedigt werden, weil sie glauben, sie müssten ja noch irgendwas dazu tun. Mit solchen glanzlosen Augen wie bei Maria, den Blick ins Leere und letztlich auf mich selbst gerichtet, kommt es auch schnell zu Verwechslungen, dass wir den Auferstandenen mit dem Gärtner verwechseln, das Richtige mit dem Zweifelhaften, das Heilige mit dem Banalen. Martin Luther, so wird berichtet, hat aus eigener ernster Erfahrung so jemand einen in sich selbst verkrümmten Menschen genannt. Dieser in sich selbst verkrümmte Mensch kann von sich aus nicht gerade stehen. Er kann sich aus seinen inneren Verbiegungen nicht selbst befreien. Aber wie dann? Liebe Gemeinde, in der Ostererzählung nach dem Johannesevangelium geschieht es für Maria Magdalena so. Jesus spricht zu ihr, Maria. Da wendet sie sich um. Das ist das Entscheidende, das ist die richtige Wende. Ein Wort, sein Wort wendet die Situation. Sein Wort wendet die Weinende und Verkrümmte um. Zweimal lesen wir, dass Maria sich umwendet. Zuerst wendet sie sich weinend von sich aus um und sieht einen stehen, der dem Gärtner zum Verwechseln ähnlich sieht. Und das zweite Mal, weil Jesus sie mit ihrem Namen anspricht. Maria. Da wendet sie sich um. Vers 16. Das erste Umwenden ist ihre eigene Tat. In diesem ganz normalen, alltäglichen Vorgang bleibt sie noch ganz bei sich selbst. Sie kann gar nicht anders, wenn jemand sie ruft. Erst die Umwendung, die Jesus durch das Aussprechen des Namens verursacht, bringt sie zur Erkenntnis und zum Glauben. Denn kein geringer als er selbst, der vom Tod erstandene, der lebendige Jesus, muss das entscheidende Wort aussprechen. Den Namen, meinen Namen. Das ist die Osterbotschaft. Er spricht Maria. Liebe Schwestern und Brüder, hier geschieht nichts anderes, als was wir auch sonst in der Bibel gelegentlich lesen. Vor allem der Prophet Jesaja hat ein ganz bekanntes Wort gesagt und wir lesen es gerne und oft. Ein Wort an Israel: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dieser Ruf Gottes ist es. In dieser von Jesus initiierten Umwendung kommt Maria zum Auferstehungsglauben. Als sie das hört, einfach so, da wird sie tief drinnen erfasst, berührt. Sie kann gar nicht anders. Habt ihr schon mal probiert, euch nicht umzudrehen, wenn einer bei einem Spaziergang oder bei einem Einkauf euren Namen ruft? Irgendwo ganz hinten, das geht gar nicht. Sofort drehen wir uns um und schauen, wer das war. So einfach und so selbstverständlich ist das auch hier. Der auferstandene Jesus Christus ruft und ich wende mich um. Und diese Wendung ist der Glaube. In der Wendung zu ihm nehme ich das Ereignis des Heils wahr, indem ich ihn wahrnehme, den Auferstandenen. Mir ist das schon länger sehr wichtig geworden und deshalb sage ich es euch weiter. Jesus tut immer den ersten Schritt. Den ersten Schritt. Er ist auferstanden. Er wendet sich zu mir, bevor ich mich ihm zuwende. Nicht meine Umwendung macht Ostern, sondern sein Ostern ruft meine Umwendung hervor und wirkt zu Glauben. Das heißt, ich werde von einem in sich selbst verkrümmten zu einem aufrechten, auf den Auferstandenen ausgerichteten Menschen. Und das wiederum heißt, aus einem traurigen Menschen wird im tiefsten Grund ein fröhlicher, ein gelassener Heiliger. Kein Smiley, ein Heiliger, eine Heilige. Die Frage ist nun, habe ich und hast du den Ruf schon gehört? Natürlich, zuverlässige Zeugen haben mir davon berichtet, wie mein Name bei meiner Taufe ausgesprochen worden ist. Gut. Und wer gibt mir 20 Jahre später das Recht daran zu zweifeln, dass schon hier durch Gottes Geist etwas in mir angelegt worden ist? Wir erinnern uns an das Sparbuch, das ich in der Taufansprache für Lotte erwähnt habe. Es ist etwas angelegt. Solltest du daran zweifeln, dann schreib es nieder, so wie Luther in großer Angst mit Kreide auf seine Tischplatte geschrieben hat: Ich bin getauft. Und werde dessen gewiss. Lies in der Bibel. Lies Johannes 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt. Falte deine Hände und bete. Es geht aber auch anders. Gott hat viele Wege, zum Ziel zu kommen. Als Kind ging ich bei meinem Vater in die Sonntagsschule und habe die Geschichten von Jesus liebgewonnen. Viel später habe ich im Theologiestudium mit glühenden Ohren Vorlesungen gehört und Bibeltexte seziert und auf ihren theologischen Gehalt abgeklopft, auf ihre Botschaft und dabei immer wieder, ohne dass ich Zeit und Stunde nennen könnte, den Ruf Jesu gehört, habe gespürt, dass mich das unbedingt angeht, dass das wichtig ist und mein Leben formen wird. Seitdem weiß ich nicht nur, dass Gottes Geist auch in einem theologischen Seminar wirkt, sondern auch, dass Jesus mich gerufen hat und dass ich dessen gewiss sein kann. Bei dir war es vielleicht so ähnlich oder auch ganz anders. Aber du kannst ihm vertrauen, dass der Auferstandene dir genauso begegnet ist und noch begegnen will, in schönen wie in weniger schönen Lebenslagen. Und dann erkenne ihn. Lass dich führen, wohin du nicht willst, wo er aber für dich das ewige Leben bereithält. Der Auferstandene ruft auch deinen Namen. Er ruft und spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nie mehr sterben. Da wendet sich Maria um und sagt auf Hebräisch zu ihm, Rabuni, das heißt, mein Meister. Amen.